Dina Radke, sie ist die nächste Frau in diesem Band, die hier vorgestellt wird, mit einem großen Farbfoto. Auf dem Foto ist eine Frau zu sehen mit kurzen roten Haaren. Sie hat ein langes, rotes, folkloristisches Kleid an und sitzt im Rollstuhl. Dina Radke, Fremdsprachenübersetzerin und Menschenrechtsvertreterin. Seit 1989 arbeitet Dina im ZSL Erlangen. Hierfür gab sie ihre hart erkämpfte Freiberuflichkeit als Übersetzerin in Englisch und Französisch auf, aber sie wusste, dass viel Arbeit anstand, um gleiche Rechte und Möglichkeiten für behinderte Menschen zu schaffen. Auch hier ist wieder neben dem kleinen Einführungstext noch einmal ein Foto zu sehen, ein Farbfoto, bei dem Dina Radke fröhlich in die Kamera lacht. Dina, die Dame in Rot. Ich wurde am 10. September 1947 in Bamberg geboren und auf den Namen Christine getauft. Nach der Taufe wurde ich aber immer von jedem Dina genannt. Für Mutter und Oma waren Frauen Männern gegenüber nicht gleichwertig. Gegen diese Einstellung habe ich immer revoltiert und schließlich bewegten mich die ständigen Auseinandersetzungen dazu, mich im Erwachsenenalter besonders für Frauen und deren Gleichberechtigung zu engagieren. Mein Vater arbeitete als Psychiater und Neurologe in einem Krankenhaus in Bamberg. Ich lernte laufen, aber im Alter von 3 Jahren fing ich an, ein Bein nachzuziehen. Nun gingen die Untersuchungen los. Meine Eltern wussten lange nicht, was ich für eine Behinderung habe. Mein Vater recherchierte und vermutete daraufhin, dass ich mit meiner Behinderung nicht älter als 12 Jahre werde. Als ich 4 war, wechselte er seine Stelle und wir zogen nach Bayreuth. Hier gibt es jetzt auf Seite 48 auch ein Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt Dina, ich denke mal, mit ihrem Vater. Die ersten 4 Schuljahre verbrachte ich an einer Regelschule. Obwohl ich mit meiner Behinderung beim Turnunterricht nicht richtig mitmachen konnte, war es mir bereits in der ersten Klasse ein ernstes Anliegen klarzustellen, dass ich dazugehören möchte. Alle Kinder hatten einen Turnbeutel, nur ich nicht. Als meine Mutter mich mit dem Motorrad zur Schule fuhr, weigerte ich mich, aus dem Beiwagen auszusteigen. Ich konnte grässlich bockig und eigensinnig sein und meine Mutter bekam mich tatsächlich nicht heraus. Sie redete kurz mit der Lehrerin, fuhr wieder mit mir nach Hause, nähte mir in Blitzeseile einen Turnbeutel aus irgendwelchen Stoffresten, packte mir ein paar Turnschuhe rein und brachte mich erneut in die Schule. Zufrieden stieg ich aus und ging ins Schulgebäude. Unsere Bande, die meine große Schwester anführte, bestand aus ungefähr 10 Kindern. Alles Kinder von Ärzten, Schwestern und Pflegern des Bezirkskrankenhauses in Bayreuth. Das Krankenhausgelände regte unsere Fantasie ungeheuerlich an. Manche Gebäude standen leer und es gab viele unterirdische und geheimnisvolle Verbindungsgänge und Verstecke. Oft hielten wir uns vor dem Leichenhäuschen auf und zündeten uns ein Kartoffelfeuer an. Indianerbücher und Huckleberry Finn inspirierten unser Bandenleben. In der 4. Klasse tauchte die Frage auf, ob es einen Sinn hätte, dass ich auf eine höhere Schule wechselte. Meine Eltern entschieden sich dagegen, weil ich ja vermutlich mit 12 Jahren sterben würde. Ich wäre schon gerne gegangen, aber meine Mutter sagte, du brauchst nicht auf eine höhere Schule, du bist eine höhere Tochter. Damit war dieses Thema erstmal erledigt. In den Sommerferien machten meine Eltern regelmäßig für 3 Wochen Urlaub mit meinen Schwestern. Ich musste währenddessen zu meiner Patin aufs Land. Nicht, dass ich meine Patin nicht gemocht hätte, aber die Tatsache, dass ich nicht mit in den Familienurlaub durfte, weil ich mit meiner Behinderung den Betrieb aufgehalten hätte, war schrecklich kränkend für mich. Der Vater meiner Patin war pensionierter Dorfschullehrer. Er sollte mir den Stoff der 5. Klasse beibringen. So blieb ich diesmal ein ganzes Jahr. Ich hatte dort auf dem Land eine Bauerntochter zur Freundin, deren Vater durch eine Kriegsverletzung ein Bein verloren hatte. Diese Bauernfamilie mochte mich und nahm mich immer mit auf den Acker. Das war toll. Die Bäuerin hat mich in den Leiterwagen gesetzt und überall mit hingeschleppt. Das war für sie ganz selbstverständlich und meine Behinderung war kein Problem. Einmal war sie zu Hause, weil das Schwein Junge bekam und sie wollte nebenbei Fenster putzen. So setzte sie mich einfach als Geburtshelferin zum Schwein und ich musste immer rufen, wenn die Füßchen rausschauten. Dann kam sie gerannt und hat die Ferkelchen herausgezogen. Bei der Feldarbeit setzte sie mich auf eine Decke. Manchmal habe ich die Triebe von den Kartoffeln entfernt und wenn die Rüben gejätet wurden, bin ich übers Feld gerobbt und habe Unkraut gezupft. Ich mache mich einfach gerne nützlich. Hier gibt es auch ein Foto. Es zeigt Dina mit einem Fahrrad und darunter steht: Die ersten Jahre konnte ich noch ganz gut mitspielen. Später bekam ich ein Fahrrad, um mit der Meute mitzuhalten. Als ich zu meiner Familie zurückkehrte, besuchte ich für kurze Zeit die 6. Klasse. Da ich aber kaum noch laufen konnte und nun auch rheumatische Beschwerden und Schmerzen bekommen hatte, sagte mir mein Vater an Weihnachten, dass ich nicht mehr zur Schule gehen müsse. Ich war erleichtert, weil es mir inzwischen wirklich zu anstrengend geworden war, aber ich fühlte mich nun sehr isoliert. Da ich das Haus nicht selbstständig verlassen konnte, begann ich sehr viel zu lesen. Und da meine Mutter herzkrank war, übernahm ich Aufgaben wie Frühstück zubereiten und was ich ebenso im Haushalt machen konnte. In Bamberg hatten wir immer ein Dienstmädchen. In Bayreuth lief das nun anders. In der Heil- und Pflegeanstalt, in der mein Vater arbeitete, gab es Werkstätten, in denen die Patienten und Patientinnen arbeiten konnten. Eine Schneiderei, Schreinerei, Wäscherei, Gärtnerei, ein Malerbetrieb und eine Müllabfuhr. Jeder Patient gehörte irgendeiner Berufsgruppe an, egal wie viel er leisten konnte. Bei der Müllabfuhr gab es ca. 18 Leute. 4 davon schippten den Müll, ein paar zogen abwechselnd den Leiterwagen und die, die zu krank waren, liefen einfach mit und schauten zu. Aber jeder war Müllabfuhr. Dieses System fand ich gut. Wer mag schon ausgegrenzt werden, nur weil er nicht alles so kann wie andere? Ich kannte das gut. Außerdem konnten die Patienten und Patientinnen entscheiden, ob sie lieber in einem privaten Haushalt oder in einer dieser Werkstätten arbeiten wollten. So hatten wir nun immer eine Frau aus der Anstalt bei uns als Haushaltshilfe beschäftigt. Die Frauen brauchten natürlich ein bisschen Anleitung und Unterstützung, was ich gerne übernommen habe. Ich habe zum Beispiel den Einkaufszettel für sie geschrieben, ihnen das Einkaufsgeld gegeben und war einfach anwesend als Ansprechperson. Manchmal bekamen diese Frauen zwischendurch ihren Rappel, aber das war normal. Mit 14,5 bekam ich meinen ersten Rollstuhl. Meine Eltern bereiteten mich mit keinem Wort darauf vor. Ich saß vor unserem Haus auf der Bank und mein Vater kam mit dem Auto. Als es klapperte, wusste ich sofort, dass es ein Rollstuhl ist. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich gehörte ja, seit ich nicht mehr zur Schule ging, eh schon nicht mehr dazu. Und jetzt sollte ich mich mit diesem blöden, sperrigen Ding den Rest meines Lebens durch die Welt bewegen und jeder würde mich fragend, urteilend und mitleidig anklotzen. Das war für diesen Tag erstmal genug. Da gibt es jetzt auch hier ein Foto, was Dina im Rollstuhl zeigt. Dazu steht: Diener auf der Hochzeit ihrer Schwester mit Freunden der Familie. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass meine jüngste Schwester die gleiche Behinderung hat wie ich. Unsere Mutter entwickelte durch die Tatsache keinen einzigen Sohn, aber 4 Töchter und davon 2 mit Behinderung geboren zu haben, Schuldgefühle und hielt sich an der Hoffnung fest, dass eines Tages ein Wunder geschehen würde. Im Alter von 4 Jahren brachte sie mich erstmals zu einem Wahrsager, von dem sie glaubte, er könne mich heilen. Als ich 10 war, musste die ganze Familie nach Lourdes fahren, obwohl wir damals kaum das Geld dazu hatten. Ich hatte ein himmelblaues Nachthemd mit Röschen und Spitzen, das ich nicht angerührt hatte, weil ich es mir ganz bewusst für den Tag meiner Heilung aufheben wollte. Die Idee, dass meine Heilung unter Umständen in Lourdes vonstatten gehen sollte, versetzte mich in große Aufregung und ich bekam Fieber. Für mich war dieses Unternehmen nicht lustig. Wir gingen also auf Mutters Wunsch zur Kathedrale und nahmen an einer Messe teil. Alle haben gebetet und gesungen und dann mussten wir in diese Grotte, in der die Madonna steht, und um sie herum ganz viele Stöcke und Krücken von all den Leuten, die sie nun nicht mehr brauchten, weil sie geheilt waren. Frauen und Männer wurden getrennt und meine große Schwester und ich wurden daraufhin von unserer Mutter getrennt. Ich hörte, dass meine kleinen Schwestern nebenan wie am Spieß schrien. Dann wurden wir aufgefordert, uns bis auf die Unterwäsche auszuziehen. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Eine französisch sprechende Nonne redete auf uns ein und tauchte uns 3-mal in einer Badewanne mit eiskaltem Gebirgswasser unter. Am Fußende der Badewanne war eine blau-weiße Madonna aus Gips, die wir beim Auftauchen 3-mal küssen mussten. Dann war's vorbei. Es war schrecklich. Unser Lourdes-Trip war gescheitert. Meine Jugend erlebte ich größtenteils isoliert zu Hause. Schüchtern und bescheiden beneidete ich meine Schwestern, als sie ihre ersten Perlonstrümpfe bekamen, während ich immer nur grässliche Wollstrumpfhosen tragen konnte. Meine Schwestern erhielten Reitstunden, Tanzstunden und Fechtunterricht, während ich zu Hause saß und sie Vokabeln abfragte. Das war ernüchternd. Wenn Besuch kam, habe ich mich oft aus Scham versteckt. Eigene Freunde hatte ich in dieser Zeit kaum. Nur ab und zu, da war ich bei Dorle, der Tochter einer Freundin meiner Mutter. Zu Hause hatten wir sehr viele Bücher und so begann ich mit 12 Jahren sämtliche deutschen, französischen und russischen Klassiker zu lesen. E.T.A. Hoffmann und die Wahlverwandtschaften von Goethe begeisterten mich sehr. Ich wollte unbedingt lernen, um ein Ziel zu haben. Als ich über das Fernsehen auf die Möglichkeit des Telekollegs aufmerksam wurde, sagte ich meinen Eltern sofort, dass ich meine mittlere Reife über diesen Weg erlangen möchte. Gesagt, getan. Meine Lernunterlagen wurden mir zugeschickt und ich konnte sie in Ruhe zu Hause bearbeiten. Einen Samstag pro Monat musste ich allerdings in die Berufsschule. Am ersten Tag war ich total aufgeregt. Alle anderen Schüler standen schon im Berufsleben, waren inzwischen 18 und 25 und ich kam mir wie eine Außenseiterin vor. Ich war gerade 18 und mein Vater, der mich gefahren hatte, schob mich auf den Direktor zu und sagte: »Guten Tag, mein Name ist Dr. Radke, das ist meine Tochter. Kümmern Sie sich um sie. Wann kann ich sie abholen?« Am liebsten wäre ich vor Scham in Grund und Boden versunken, aber der Direktor sagte freundlich: »Das machen wir.« Und er tat es auch. Als ich gerade meine letzten Abschlussarbeiten schrieb, wusste ich schon, dass ich weiterlernen wollte. Meine Schwestern erhielten Nachhilfeunterricht in Fremdsprachen und das weckte in mir den Wunsch, Englisch und Französisch zu lernen und es zu meinem Beruf zu machen. Ich wollte Nachhilfeunterricht geben. Meine Eltern waren einverstanden und wir machten uns auf die Suche nach einer rollstuhlgeeigneten Schule, die mich zur Fremdsprachensekretärin ausbilden sollte. So landete ich in der Tilly-Tillmann-Schule in Füssen, einer kleinen Privatschule mit integriertem Internat. Anfangs fand ich mein Leben dort furchtbar. Diesmal waren alle ungefähr 4 Jahre jünger als ich. Dennoch haben sie mich brav überall mit hingenommen, ich war halt die Behinderte. Es entstanden ein paar Flirts zwischen meinen Mitschülerinnen und den Jungs aus dem Nachbardorf und so gingen wir gelegentlich in die Disco. Mich haben sie auch manchmal angesprochen, aber als sie gemerkt haben, dass ich behindert bin, war's aus. Meine Mutter hatte mich diesbezüglich schon frühzeitig geimpft, indem sie sagte, »Kind, schlag dir die Männer aus dem Kopf.« Trotzdem bot mir diese Zeit eine völlig neue Welt. Davor war ich, wenn überhaupt, 2-mal im Jahr mit meinen Eltern im Kino oder Theater. Nach den 2 Jahren Schule wollte ich unter keinen Umständen wieder zu Hause wohnen. Es gab die Möglichkeit, mich in Erlangen am Fremdspracheninstitut zur Übersetzerin ausbilden zu lassen. Meine Eltern unterstützten meinen Wunsch. In der Nähe des Fremdspracheninstituts gab es zufällig ein Zimmer im Souterrain. Um in das Fremdspracheninstitut hineinzugelangen, musste man 4 Treppenstufen überwinden. Ich fuhr morgens mit dem Elektrorollstuhl hin. In einem Schuppen dahinter hatte ich einen Schieberollstuhl stehen, in den ich mich umsetzte. Dann musste ich entweder 2 Jungs oder 4 Mädchen bitten, mich die Stufen hochzutragen. Die haben das natürlich gemacht, aber für mich war es eine stressige Prozedur. Nebenbei besuchte ich Kurse an der Uni in Deutsch, Literatur, Pädagogik, Englisch und Französisch. Dort musste ich immer durch den Heizungskeller. Es musste also jemand durch den Vordereingang durch das Gebäude, um mir den Hintereingang von innen zu öffnen. Ich musste immer meine Schüchternheit überwinden, um Studenten oder Studentinnen zu bitten, mir die Türen zu öffnen. Später habe ich erreicht, dass an der Uni eine Rampe gebaut wurde. Für eine englische Theatergruppe an der Uni wurde eine Souffleuse gesucht. Da ich Theater toll fand, übernahm ich in dieser Gruppe die Rolle der Souffleuse. Ich blieb jahrelang dabei, lernte viele Stücke kennen, hatte Spaß und traf viele nette Menschen. Mit der Wirtin, die mir mein Zimmer vermietete, war es nicht einfach. Sie sagte mit naivem Bedauern, »So jung, so schön und dann das.« Es gab ein Badezimmer, das ich nicht benutzen durfte. Ich hatte ja ein Waschbecken im Zimmer. Die Toilette auf dem Flur teilte ich mit 2 Studenten. Als meine Lerngruppe für das Englischexamen zu mir nach Hause kam, hat die Wirtin geschimpft. Die Studenten würden die Stühle und die Matratze durchsitzen und den Teppich kaputt machen. Danach brauchte sie das Zimmer plötzlich für andere Zwecke und ich sollte ausziehen. Hier ist jetzt auf Seite 53 auch ein Foto, ein Schwarz-Weiß-Foto von Dina abgebildet. Trotz aller Aktivitäten fühlte ich mich oft einsam. In dieser Zeit lernte ich Sissi kennen. Sissi war ebenfalls Rollstuhlfahrerin, studierte Jura und strotzte vor Selbstbewusstsein. Als ich sie das erste Mal besuchte, stellte sie mir gleich einige junge Männer aus dem Haus vor, in dem sie wohnte. Mit meiner Aufgabe, nun eine neue Wohnung finden zu müssen, ging ich mit Sissi auf Tour durch Erlangen. Wir klingelten bei den alten Barockhäusern, an denen es keine Stufen gab, und fragten die Leute, ob sie wüssten, wo etwas frei wird. Die haben uns jedoch nur erschrocken und überfordert angeschaut und gar nicht richtig zugehört. Nach einem erfolglosen Zeitungsartikel bezüglich meiner Suche nach einer stufenfreien Wohnung predigten nun die Studentenpfarrer mein Gesuch von der Kanzel. Nachdem auch das keine geeignete Wohnung für mich brachte, rollten Sissi und ich zum Oberbürgermeister und seinem Wohnungsreferenten. Die beiden saßen auf einem Sofa und wir konnten mit jedem Stück, das wir näher rollten, mit ansehen, wie sie immer kleiner wurden. Nach einigen Überlegungen fiel ihnen ein, dass gerade ein innovatives, von Stadt, Land und Bund gefördertes Projekt im Bau sei. So versprach mir der Herr Oberbürgermeister, sich dafür zu verwenden, dass ich eine Wohnung in diesem Projekt bekäme. Er hielt Wort und ich lebe bis heute in dieser Wohnung. Die Schwierigkeiten, eine rollstuhlgeeignete Wohnung zu finden und täglich die baulichen Barrieren am Fremdspracheninstitut und an der Uni überwinden zu müssen, bewogen Dina, gemeinsam mit Freundinnen und Bekannten, eine Selbsthilfeorganisation in Erlangen zu gründen. So entstand 1977 die Studenteninitiative Behinderter, STIB E.V. Diese Initiative gründeten wir ursprünglich, um behinderten Studentinnen und Studenten Unterstützung bei der Wohnungsfindung und anderen behindertenspezifischen Themen zu bieten. Schnell wandten sich jedoch auch Nichtstudierende an uns. Anfragen für Beratungen im Zusammenhang mit der Organisation von Pflege und Assistenz häuften sich. Aus der Notwendigkeit heraus wurde 1988 mit anderen behinderten Frauen und Männern das Zentrum für selbstbestimmtes Leben Behinderter, ZSL, in Erlangen gegründet. Neben einer Beratungsstelle gibt es auch eine Assistenzorganisation im ZSL. Hier entstand Raum für die Kompetenzen von Menschen mit Behinderung, die nun Beratungen für andere behinderte Menschen anbieten und sich für politische Ziele engagieren. Hier auf Seite 54 gibt es wieder ein Schwarz-Weiß-Foto von Dina. Man sieht, wie sie als Clown geschminkt und verkleidet da im Rollstuhl sitzt und darunter steht: Meine Mutter hatte mich schon frühzeitig geimpft, indem sie mir sagte: Kind, schlag dir die Männer aus dem Kopf. Als 1989 zwei Beraterstellen für Menschen mit Behinderung im ZSL Erlangen eingerichtet wurden, entschied sich Dina, eine davon anzunehmen. Sie fand es zwar schade, ihre hart erkämpfte Freiberuflichkeit als Übersetzerin in Englisch und Französisch dafür aufzugeben, aber sie wusste, dass viel Arbeit anstand, um gleiche Rechte und Möglichkeiten für behinderte Menschen zu schaffen. Bis heute arbeitet Dina im ZSL und ist dort inzwischen Bereichsleiterin der Beratungsstelle. Ihr Fremdsprachenstudium nutzt ihr und anderen, wenn sie an internationalen Konferenzen teilnimmt und sich für Disabled Peoples International, DPI, einer internationalen Menschenrechtsorganisation von Menschen mit Behinderung, engagiert. Dina arbeitet seit 1991 ehrenamtlich für DPI. Seit dieser Zeit hat sie unterschiedliche Ämter inne. Unter anderem ist sie Vorsitzende des weltweit agierenden Frauenkomitees von DPI. Eingeschoben ist jetzt hier auf der kommenden Seite Curriculum Vitae Dina Christine Radke. 10.09.47, geboren in Bamberg, Deutschland, spinale Muskelatrophie, Rollstuhlfahrerin. 1978 bis 1990 freiberufliche, beeidigte Übersetzerin für die englische und französische Sprache. 1977 Mitbegründerin des Vereins Studenteninitiative Behinderter e.V., STIB. 1988 Mitbegründerin des Vereins Zentrum für selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V., ZSL. Seither beim ZSL als Peer-Counselorin angestellt. Seit 1997 Bereichsleiterin der Beratungsstelle des ZSL e.V. 1990 Mitbegründerin der Dachorganisation der Zentren Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben e.V. ISL. seit 1995 verantwortlich für internationale Angelegenheiten der ISL. 1993 Wahl als Mitglied des Weltrates von DPI für die Region Europa, seither verschiedene Ämter, unter anderem Vorsitz des Frauenkomitees. 1993 Mitausarbeitung eines Ausbildungskonzepts zum Peer-Counselor, Counselorin in Deutschland, seit 1995 Ausbilderin für Peer-Counseling. 1993 Verleihung des Ehrenbriefs der Stadt Erlangen für soziale Verdienste. 1997 Verleihung des Bayerischen Ehrenzeichens für besondere Verdienste von Frauen und Männern im Ehrenamt. Im Jahr 2000 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes durch Bundespräsident Johannes Rau. 1996 Organisation der ersten großen europäischen Konferenz Selbstbestimmt Leben für behinderte Frauen in München. Weitere Konferenzen folgten 2004 bis 2007, Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden von Disabled Peoples International mit dem speziellen Verantwortungsbereich Menschenrechte. 2005 bis 2006 Teilnahme an der 6., 7. und 8. Sitzung des Ad-Hoc-Komitees der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung in New York. Mitvorsitzende des Internationalen Zusammenschlusses behinderter Frauen von NGOs, Vertreterin des Internationalen Zusammenschlusses von Organisationen behinderter Menschen. 2006 bis 2008 aktive Teilnahme an mehreren Kongressen und Tagungen, unter anderem in Korea, Spanien, Kroatien, Kanada, im Rahmen des Tätigkeitsbereichs als stellvertretende Vorsitzende und Weltratsmitglied von DPI. 2008 bis 2009 aktive Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen in Deutschland anlässlich der Verabschiedung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung. 2009 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes Erste Klasse durch den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Weiter im Text. Dina hat sich schon in vielen Ländern engagiert und behinderte Frauen und Männer ermutigt, sich für ihre Rechte einzusetzen. Des Weiteren unterstützte Dina den Aufbau von Netzwerken behinderter Frauen und wurde unter anderem Vorstand im Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter, BIFOS. Sie veröffentlichte verschiedene Artikel, zum Beispiel in einem Grundlagenbuch zur Beratung behinderter Frauen, herausgegeben über BIFOS von Gisela Hermes und Brigitte Faber mit dem Titel »Mit Stock, Tick und Prothese«. Überzeugung und Sinnhaftigkeit treiben Dina immer wieder an, auch bundesweite und internationale Initiativen zu starten. Jetzt ist hier auf Seite 56 auch ein Foto von ihr zu sehen. Sie hat das Mikrofon in der Hand, hält wahrscheinlich eine Rede und daneben steht, um etwas in der Welt und für Menschen zu verbessern, nimmt Dina gerne ein Mikrofon in die Hand. Es soll ruhig jeder hören. So war sie 1990 eine der treibenden Kräfte zur Gründung des Behindertendachverbandes Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland, ISL e.V., und war auch dort lange im Vorstand aktiv. Heute reist sie oft für den Bundesverband als Referentin. Ein Highlight für Dina war die erste europäische Tagung behinderter Frauen 1996 in München. Diese Tagung wurde von DPI und BIFOS gemeinsam organisiert. Von 2005 bis 2006 nahm Dina an den Treffen des Ad-Hoc-Komitees zur Behindertenrechtskonvention der UN in New York teil. Dort war sie Vorsitzende des Internationalen Frauenkomitees. Ihrem Einsatz ist unter anderem zu verdanken, dass in der Behindertenrechtskonvention den behinderten Frauen ein besonderer Artikel gewidmet ist. Dina ist froh darüber, dass die Behindertenbewegung in den letzten Jahren viel erreicht hat. Aber auch die kleinen Dinge des Lebens machen sie glücklich. Schöne Musik, ein Bild, eine Begegnung, eine schöne Landschaft oder Erdbeeren mit Schlagsahne. In ihrer Freizeit geht sie gern mit ihrer Hündin Orla spazieren oder ins Museum oder ins Theater. Gefühle der Isolation und Minderwertigkeit, wie Dina sie aus ihrer Kindheit und Jugend kennt, hat sie heute nicht mehr. Sie hat den Spieß einfach umgedreht und arbeitet entschieden daran, dass in Zukunft gesellschaftliche Rahmenbedingungen existieren, die es Frauen und Männern mit Behinderung und ihren Angehörigen leichter machen, ein selbstbestimmtes Leben in Würde zu führen. Lebendig, selbstbewusst und mittendrin.